Die Entscheidung fiel beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Nach Angaben des Militärbündnisses soll vor allem in die Luftverteidigung und weitreichende Waffensysteme investiert werden. Details sind allerdings geheim. Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach von einem Kraftakt. Um die Zielvorgaben der NATO zu erfüllen, braucht die Bundeswehr nach seinen Worten bis zu 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten. Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Der zentrale Leitzins liegt damit bei 2,0%, wie die Notenbank in Frankfurt am Main mitgeteilt hat. Von dort Ursula Mayer.
Banken und Sparkassen orientieren sich an diesem Zinssatz und dürften auch ihren Kunden auf Tagesgeld und Festgeld geringere Sparzinsen zahlen. Es ist der 8. Zinsschritt nach unten seit Juni vergangenen Jahres. Als Grund für die Zinssenkung nannte die Zentralbank die nachlassende Inflation. Zuletzt waren die Verbraucherpreise in der Eurozone um 1,9% gestiegen. Damit hat die EZB ihr Inflationsziel von mittelfristig 2% nach eigenen Aussagen erreicht. Die Unsicherheit sei groß, heißt es. Der Handelskonflikt mit den USA könne die Inflation sogar noch weiter dämpfen und die Wirtschaft belasten.
Die Ministerpräsidenten von Bund und Ländern beraten gerade darüber, wie ihre Finanzbeziehungen neu geregelt werden sollen. Dabei geht es auch darum, wie finanzielle Verluste künftig ausgeglichen werden könnten. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Konkreter Anlass: das Paket zur Steuerentlastung für Unternehmen, das die Wirtschaft ankurbeln soll und heute erstmals im Bundestag beraten wird. Damit verbunden sind zunächst erhebliche Steuerausfälle. 28 Milliarden Euro davon entfallen Schätzungen zufolge auf die Länder, Städte und Gemeinden. Dafür fordern sie nun Kompensation vom Bund, weil der die Mindereinnahmen ja zu verantworten habe. Nach Meinung einiger Ministerpräsidenten soll diese Kompensation sogar vollständig sein.
Der israelische Außenminister Saab beklagt einen wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Inzwischen ereigne sich rechnerisch jede Stunde ein judenfeindlicher Vorfall, sagte Saab in Berlin. Jüdische Menschen lebten heutzutage wieder in Angst und trauten sich nicht mehr öffentlich eine Kippa zu tragen. Saab äußerte sich am Holocaust-Mahnmal in Mitte, wo er mit Bundesaußenminister Wadefuhl einen Kranz für die Millionen NS-Opfer niedergelegt hat. Gestern hatte der Verband RIAS seinen neuen Bericht vorgelegt, in dem er für das vergangene Jahr mehr als 8.600 antisemitische Vorfälle dokumentiert. Grüne und Linke haben Bundesinnenminister Dobrindt aufgefordert, keine Asylsuchenden an den deutschen Grenzen mehr zurückzuweisen. Grünen-Fraktionschefin Hasselmann warf Dobrindt im Bundestag vor, das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichtes zu bagatellisieren. Das Gericht hatte die Zurückweisungen in drei Fällen für rechtswidrig erklärt. Die linken Abgeordnete Bünger sprach von einer Klatsche für die Regierung. Politiker von Union und SPD verteidigten die Zurückweisungen. Der SPD-Abgeordnete Fiedler räumte ein, Aufgabe der Regierung sei es, Rechtssicherheit zu schaffen. Die bisherigen Entschädigungsregelungen für Fluggäste bleiben vorerst bestehen. Bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg gab es keine Mehrheit für Pläne, die bisherigen Vorgaben zu lockern. Auch Deutschland war dagegen. Es ging darum, ab welcher Verspätungszeit Reisende Anspruch auf Entschädigung haben. Zur Debatte stand, ob das wie bisher nach 3 Stunden der Fall sein soll oder erst nach 4 oder 5 Stunden. Nach dem Abriss der maroden Brücke an der Wuhlheide in Oberschöneweide gibt es gute Nachrichten für Autofahrer. Die Verkehrsverwaltung teilte mit, dass die gesperrte Kreuzung ab morgen Mittag schrittweise für den Kfz-Verkehr freigegeben wird. Demnach wird zunächst die Verbindung zwischen Treskow-Allee und Edisonstraße jeweils einspurig für Autos geöffnet. Ob die Brücke neu gebaut wird, ist noch offen. Erste Pläne zur Zukunft der Kreuzung werden im Herbst erwartet. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag wechselnd bewölkt mit örtlichen Schauern oder Gewittern. Aktuell haben wir in Berlin Buch 18 Grad, Hellersdorf 20, Grünow 17, Cottbus 24 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert 21 bis 24 Grad. Die Zeit 15.05 Uhr.
Radio 3. Meine Musik. Mit Camilla Kaiser.
Und ich möchte an die erste Stunde anknüpfen und nochmal die Passacaglia aufgreifen. Eine barocke Tanzform mit einem Bassfundament, das sich wiederholt, auch in dieser Passacaglia von Johannes Hieronymus Kapsberger. Die Basslinie wird hier von verschiedenen Instrumenten übernommen und darüber erhebt sich die Melodie mit ihren Verzierungen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Hallo. Um Rolf Lislewand an der Theorbe mit der Passacaglia A-Moll von Johannes Hieronymus Kapsberger. Und direkt hinterher ein Sprung vom 17. ins 20. Jahrhundert. Eine Passacaglia von Rebecca Clark, ein Dialog für Bratsche und Klavier. Ein Stück, das sich wieder auf etwas Altes bezieht, nämlich auf eine alte englische Melodie, diese hier. Alte englische Hymne auf den Heiligen Geist, Pfingsten steht ja kurz bevor, in Rebecca Clarks Passacaglia. Clark war zum Zeitpunkt der Komposition in einer schwierigen Lage, gestrandet in den USA. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war sie zu ihren Brüdern gereist und sie hat dann kein Visum bekommen für ihre Rückkehr nach Großbritannien. Also möglicherweise drückt sich in ihrer Passacaglia auch die Sehnsucht nach ihrer Heimat aus und vielleicht deshalb dieser Rückgriff auf eine alte englische Melodie. Rebecca Clarks Passacaglia on an Old English Tune auf Radio 3. Ja, große Gefühle, sehr, ja, auch pathetisch. Und das nächste Stück knüpft da direkt an. Das ist für mich der Inbegriff von Glück, von Aufbruchsstimmung und überschwänglicher Fröhlichkeit. Das Streichoktett von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ein Werk, das Felix Mendelssohn-Bartholdy selbst laut Robert Schumann auch geschätzt hat.
Sein Liebstes aus seiner Jugendzeit war ihm wohl das Oktett. Er sprach mit Freude über die schöne Zeit, wo es entstanden. Mehr Vollendung in so jungen Jahren kann sich kein Meister der älteren noch der neueren Zeit rühmen.
Ein großes Kompliment von Robert Schumann. Und ja, schauen wir doch mal so ein bisschen in die Entstehungszeit. Felix ist da gerade erst 16 Jahre alt. Und die Familie Mendelssohn lebt seit kurzem in der Leipziger Straße 3 in Berlin.
In diesem wundervollen Hause und Garten verlebten Abraham und Lea den Rest ihres Lebens. Hier heiratete Fanny und lebte auch bis zuletzt hier. Allen Mitgliedern der Familie war aber dies Haus nicht ein gewöhnlicher Besitz, ein toter Steinhaufen, sondern eine lebendige Individualität. Ein Mitglied teilnehmend am Glück der Familie. Alle Fenster sahen nach dem Garten hinaus, in blühende Fliederbüsche, in Alleen schöner alter Bäume, das Weinlaub die Scheiben umrankend. Durch den großen Hof und das hohe Vordergebäude wurde jeder Ton von der geräuschvollen Straße abgeschnitten. Man lebte wie in der tiefsten Einsamkeit des Waldes und war doch nur 100 Schritt von der Straße entfernt.
So erinnert sich Sebastian.
In diesem wundervollen Hause und Garten verlebten Abraham und Lea den Rest ihres Lebens. Hier heiratete Fanny und lebte auch.
So, da kam der Ton gleich nochmal, aber wir haben ihn ja schon gehört. Sebastian Hensel hat sich so erinnert an dieses Elternhaus seiner Mutter. Er war der Sohn von Fanny und Wilhelm Hensel. Heute ist in der Leipziger Straße 3 übrigens der Sitz des Bundesrats. Und es ist eine sehr unbeschwerte Zeit, in der Fannys Bruder Felix sein Oktett komponiert.
Im neuen Hause trat Felix in sein Jünglingsalter und in die neuen Neigungen und Beschäftigungen, welche frische, angeregte Kraft bringen. Mit der Lust und dem Eifer, mit denen er alles zu ergreifen pflegte, warf er sich auf körperliche Übungen. Der Vater hatte den Söhnen in dem schönen großen Garten einen kleinen Turnplatz eingerichtet. Felix gelangte zur exaktesten Ausführung und größten Ausdauer in den Übungsstücken. Mit großer Lust lernte er reiten und berichtete mir mit Eifer von den Pferden und Späßen des alten königlichen Stallmeisters. Die Schwimmübungen wurden im nächsten Sommer mit wahrem Jubel betrieben. Es hatte sich eine kleine Gesellschaft gebildet. Klingemann gehörte dazu, dichtete Schwimmlieder, die Felix komponierte und die man im Wasser schwimmend zu singen versuchte.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, wie die da zusammen Spaß hatten beim Baden. Eduard Defrient, auch Gast bei den Mendelssohns, mit Eindrücken aus der Entstehungszeit von Felix Streichoktett. Das wurde dann auch in der Leipziger Straße 3 uraufgeführt. Zur Meine Musik-Sendezeit bei der legendären Sonntagsmusik der Familie Mendelssohn-Bartholdy zwischen 14 und 16 Uhr. Und dieses Streichoktett ist ein Werk, das mich jedes Mal aufs Neue begeistert. Vor allem dieser erste Satz, und den spielen jetzt das Mandelring-Quartett und das Quartetto di Cremona.
Thank you. Thank you.
in Töne gesetzte Endorphinausschüttung, der erste Satz aus dem Streichoktett von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Hier gespielt vom Mandarin-Quartett und dem Quartetto di Cremona. Diese deutsch-italienische Ensemble-Freundschaft hätte dem Italienliebhaber Mendelssohn bestimmt gefallen. Sie hören Radio 3 am Donnerstagnachmittag jetzt mit Musik von George Enescu, ein rumänischer Geiger, Komponist war er und Lehrer von Yehudi Menuhin.
Now, Enescu for me remains the greatest musician along with Bartok.
Enescu bleibt für mich der größte Musiker, zusammen mit Bartok. Für mich repräsentieren diese beiden Männer die größte Leidenschaft, das größte Wissen, die größte Vision und natürlich eine unglaubliche Beherrschung des gesamten Repertoires.
An incredible command over the whole repertoire.
Sagt einer, der selbst eine Legende ist oder war, der Geiger Yehudi Menuhin über George Enescu, bei dem er in Paris Unterricht hatte. Enescu wurde selbst wohl lange nach Gehör unterrichtet, hat ohne Noten nachgespielt. Dabei war die rumänische Volksmusik sehr wichtig und dieser Einfluss, diese Folklore ist auch hörbar in seinen eigenen Kompositionen. Rosanne Philippens, haben Sie vorhin vielleicht schon gehört, spielt jetzt George Enescus Air dans le genre romain. Rosanna Philippens mit dem ersten Satz aus George Enescus Air dans le genre romain. Ja, toller Komponist, mit dem ich mich auf jeden Fall dieses Jahr noch ein bisschen auseinandersetzen möchte, ein bisschen intensiver. Und ich möchte Ihnen heute unbedingt noch ein Werk von Enescu zeigen. Erst dachte ich, ich knüpfe einfach an Mendelssohns Oktett und spiele einen Satz aus George Enescus großartigem Oktett, das ich auch sehr, sehr, sehr gerne mag. Und ich hatte mir eigentlich schon diesen langsamen dritten Satz hier ausgesucht. Ja, ist ein bisschen gemein, jetzt hier so Appetit zu machen, aber ich versuche ja doch so ein bisschen auf die Balance zu schauen und neige immer zu sehr vielen Stücken mit Streichinstrumenten. Liegt vielleicht daran, dass ich eben selber Geige spiele. Und ich habe mir gedacht, heute nicht noch ein Streichoktett. Ich verspreche Ihnen, ich werde es in den nächsten Wochen trotzdem mal spielen, Enescus Oktett, aber ich habe jetzt eine mehr als ebenbürtige Alternative für Klavier gefunden. Trifft auch eben diese sehr besondere Stimmung vom angespielten Oktettsatz, dieses bisschen fragile, geheimnisvolle. Es ist die Pavane aus der zweiten Klaviersuite von George Enescu. Eine ganz eigene Handschrift, George Enescus Pavan aus der zweiten Klaviersuite am Klavier Christian Petrescu. Jetzt noch eine weitere Pavan. Ursprünglich ist die Pavan wie die Passacaglia, die heute schon in verschiedenen Formen zu hören war, aus verschiedenen Jahrhunderten. Also ursprünglich war das auch die Pavan eine Tanzform, ein feierlicher Schreittanz. Und auf diesen Tanz bezieht sich auch John Adams in seiner Pavan She's So Fine.
Thank you.
Ja, als wäre nichts gewesen. Das Kronos-Quartett mit John Adams Pavan, She's So Fine. Es war die Sendung Meine Musik auf Radio 3. Hier begrüßt Sie nach den 16 Uhr Nachrichten meine Kollegin Shelley Kupferberg. Mein Name ist Camilla Kaiser. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstagnachmittag mit Musik von Nikolai Kapustin. Machen Sie es gut.
Ungeheuerlich. So bezeichnete Camille Saint-Saëns selbst seine sogenannte Orgelsinfonie. Ein raffiniertes und auch ungewöhnliches Orchesterwerk. Mit ihm feiert der Dirigent Kazuki Yamada jetzt sein Debüt mit den Berliner Philharmonikern. Auf dem Programm steht auch ein Werk aus Yamadas Heimatland Japan, I Hear the Water Dreaming von Toru Takemitsu. Mystisch erklingen hier das Wasser und dessen Träume. Und noch ein Wasserspiel in dem Konzert. Die Fontane di Roma von Ottorino Respighi. Aus dessen römischer Trilogie stammt diese sinfonische Dichtung. Respighi, Takemitsu, Saint-Saëns. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Kazuki Yamada. An drei Abenden. Ab 12. Juni um 20 Uhr in der Philharmonie Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
16 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die NATO will massiv aufrüsten, vor allem als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Dazu haben die Verteidigungsminister der Militärallianz in Brüssel ein Programm beschlossen. Deutschland soll dabei eine führende Rolle spielen. Aus Brüssel, Sabrina Fritz.
Das Ziel der Mitgliedstaaten, die militärischen Lücken im Bündnis zu schließen, um möglichst unangreifbar zu werden. Die Bereiche, in denen die NATO nun massiv aufrüsten will, sind unter anderem Luftverteidigung, Langstreckenraketen, Kommandostrukturen. Deutschland wird nach den USA den zweitgrößten Anteil davon übernehmen. Verteidigungsminister Pistorius sprach in Brüssel davon, dass die Bundeswehr in den nächsten Jahren 50.000 bis 60.000 zusätzliche Soldaten braucht. Die NATO-Staaten wollen die Aufgaben nach Fähigkeiten verteilen. So ist Deutschland ein wichtiger Knotenpunkt beim Transport. Außerdem soll das Land die Grenzen im Osten schützen.
Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Der zentrale Leitzins liegt damit bei 2,0%, wie die Notenbank in Frankfurt am Main mitgeteilt hat. Damit wird es für Firmen tendenziell billiger, sich für Investitionen Geld zu leihen. Das kann die Konjunktur ankurbeln. Sparerinnen und Sparer jedoch müssen mit niedrigeren Tages- und Festgeldzinsen rechnen. Es ist die 7. Leitzinssenkung in Folge und die 8. seit Mitte vergangenen Jahres. Der israelische Außenminister Saar beklagt einen wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Inzwischen ereigne sich rechnerisch jede Stunde ein judenfeindlicher Vorfall, sagte Saar in Berlin. Jüdische Menschen lebten heutzutage wieder in Angst und trauten sich nicht mehr öffentlich eine Kippa zu tragen. Saar äußerte sich am Holocaust-Mahnmal in Mitte, wo er mit Bundesaußenminister Wadefuhl einen Kranz für die Millionen NS-Opfer niedergelegt hat. Gestern hatte der Verband RIAS seinen neuen Bericht vorgelegt. In dem hatte er für das vergangene Jahr mehr als 8.600 antisemitische Vorfälle dokumentiert. Im Bundestag haben die Abgeordneten über die Mietpreisbremse diskutiert. Das Gesetz läuft Ende des Jahres aus und soll bis 2029 verlängert werden. Es regelt, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die